herzlich willkommen zu Folge 196 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit mir in der Aufnahme sind der Tim. Hallo Tim.
Einen schönen guten Abend.
Und der Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen. Habt ihr euch eigentlich schon euren besonderen Moment ersteigert im Online-Shop der Fortuna?
Nein.
Ja, ehrlicherweise nicht, aber das ist auch an mir vorbeigegangen, dass man da etwas ersteigern kann.
Also, bei der Fortuna kann man, hallo Jan, manche Dinge beginnen klein, ein simples Trikot, ein Ball, ein Aufwärmshirt. Doch mit der Zeit werden sie zu Symbolen unvergesslicher Momente, ein Spiel, das die Massen elektrisierte, ein Rekord, der Geschichte schrieb oder ein Spieler, der zur Legende wurde. Bei der Fortuna heißt es ab sofort 3-2-1 Mainz. Im Onlineshop der Rot-Weißen findest du ab sofort eine Auktionsplattform, bei der du auf begehrte F95 Sammlerstücke bieten kannst. Diese Sammlerstücke werden, wie bei einer klassischen Auktion, am jeweils Höchstbietenden versteigert. Mit dem Start der Auktionsplattform am Mittwoch, den 20. Januar, kannst du insgesamt 16 verschiedene einzigartige Artikel bieten. Signierte Retro-Matchbälle aus dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC, signierte und unsignierte Match-Worn-Trikots aus Spielen unterschiedlicher Saisons, von den Spielern getragene Sondereinlaufjacken vor dem Heimspiel gegen Hannover 96 und das getragene Karnevals-Aufwärmshirt von dem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Es wird alles mit Echtheitszertifikat geliefert. So, Freunde, und jetzt gehe ich mal kurz auf den Online-Shop. Sag euch kurz, was ihr da Ihr könnt ein signiertes Match-Worn-Trikot von Johannesson, wenn ihr noch 5 Tage wartet, aktueller Wert 650 Euro. Match-Worn-Trikot von Jonas Niemitz 345 Euro. Signiertes Match-Worn-Trikot von Tim Oberdorf 310 Euro. Signiertes Präsentationstrikot Kownacki, noch 5 Tage läuft die Auktion, 420 Euro. Falls ihr mit eurem Geld nichts anderes was anfangen könnt, könnt ihr jetzt solche wunderbaren Sachen ersteigern. Ich wollte euch nur gesagt haben. Ja, ich weiß nicht, was wir jetzt daraus machen.
Nee, ich frage mich nur, gibt es auch Originalrasen vom Relegationsrückspiel gegen Hertha BSC dort zu ersteigern?
Ich hoffe doch, der Elfmeterpunkt.
Ja.
Ich weiß noch nicht, ich warte dann vielleicht
aber. Ja, also würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn der sich im Besitz der Fortuna befinden würde. Also vielleicht kann man da jemandem privat ein gutes Angebot machen. Aber also ich glaube, genau wie für diesen Elfmeterpunkt gibt es wahrscheinlich auch für diese ganzen Trikots irgendwo einen Markt. Aber ich glaube, jetzt wir speziell sind da wahrscheinlich irgendwie nicht so richtig diejenigen, die das anspricht. Aber das mag ja bei anderen Leuten anders sein.
Ich finde es schon interessant, dass die Fortuna sowas macht, ne? Also ich denke mir immer, okay, wie beängstigend ist die Finanzlage, war so mein erster Gedanke. Und wenn da Leute Bock drauf haben, ist das ja auch irgendwie, sollen die es machen, ne?
Ja, also ich denke daran, also ich weiß halt nicht, ob das vielleicht eventuell machen sowas andere Vereine halt einfach auch. Und das ist halt wahrscheinlich ziemlich easy, ne? Du hast wahrscheinlich einfach den Kram noch irgendwo rumfliegen. Und dann setzt du da halt irgendwie einmal so eine kleine Sache da auf, irgendwie für den Online-Shop und machst da eine kleine Auktion und dann, weiß ich nicht, verpackst du die Sachen einmal irgendwie und schickst die los. Also das ist wahrscheinlich lohnt sich das, aber...
Aber ich habe eine ganz praktische Frage. Heißt Match-Worn auch ungewaschen? Ja, das weiß ich. Also
ist natürlich eine Frage, ich glaube nein.
Nein, das glaube ich auch nicht.
Das würde ja dieses ganze Lagerung, Verpackung und so weiter ja irgendwie wieder so ein bisschen in ein anderes Licht stellen. Aber
da wurde ein Humidor für angeschafft für 150.000 Euro, keine Ahnung was. Oder halt keine Ahnung, was man dafür bräuchte, um das dann halt zu lagern. Keine Ahnung. Aber es ist ja, mir nur.
Sowas würdest du dann halt dieses Multifunktionsgebäude brauchen, das halt geplant und jetzt irgendwie dann nicht umgesetzt wurde. Das geht halt dann nur am Standort Bundesliga.
Ja, stimmt. Okay. Dann zwar Matchwern, aber noch nicht. Den Schweiß riecht man noch nicht. Na gut, also während wir noch überlegen, ob wir noch den Moment, den Ball für aktueller Stand, den Matchball für 350 Euro ersteigern, überlegt sich Klaus Allofs auch gerade, das war die von mir im Vorgespräch angekündigte Überleitung, ob er denn auf dem Transfermarkt noch an Auktionen teilnehmen möchte.
Ja, wahrscheinlich hängt das eine mit dem anderen zusammen. Je höher jetzt die Werte da auf der Auktionsplattform steigen, desto eher hat man nochmal Kapital, um auf dem Transfermarkt zuzuschlagen.
Das wäre bedenklich, aber
Ja. Über die Finanzen kennen wir uns ja ein bisschen, haben wir uns ja ein bisschen reingearbeitet. Ich denke mal, da wird nichts mehr passieren. Von welchem Geld? Wen bringt man noch von der Gehaltsliste runter vorher? Keine Ahnung.
ja, also gibt es ja schon, ne? Also es gibt ja schon, glaube ich,
Ja, gibt's auch.
die Personalie Noah Mbamba, wo ja, glaube ich, der Kicker jetzt vermeldet hatte aus der vom, ich glaube, und das war vom Leverkusener Kicker. Reporter, dass die Laie wohl vor dem Abbruch steht und Leverkusen wohl, oder in dem Fall ist es dann wahrscheinlich die Beraterseite, nach einem neuen Verein für ihn sucht, wenn da jemand gefunden wird. Ja, dann wird es wahrscheinlich noch passieren, dass man Bamba abgibt. Und wenn das passiert, dann hätte Fortuna wahrscheinlich auch noch Geld übrig, um sich noch nach einem weiteren Spieler umzusehen. Und es gab ja dann, wie jetzt unter der Woche auch, dieses Gerücht mit diesem Isländer von Ajax Amsterdam, das sich aber ja irgendwie auch schon abgekühlt hat und auch einfach, glaube ich, aufgrund von vielen anderen Parametern noch eigentlich auch ein bisschen zu unrealistisch einfach klang. Also sowohl irgendwie fand ich von der Position her, die er spielt, als auch, dass es einfach so wirkte, als wäre das irgendwie mal mindestens ein Regalfach zu hoch.
Ein Stürmer war das, oder was?
Ein
Nee,
offensiver Mittelfeldspieler, also
offensiver
eigentlich quasi
Mittelfeldspieler.
jemand für diese Position, wo wir jetzt gerade mit Van Brederode, Quarteng, Appelkamp, Schmidt und eigentlich ja auch Johannesson fünf Spieler haben. Also das wäre wahrscheinlich jemand gewesen, der einfach die Qualität nochmal krass nach oben gehoben hätte. Aber wirklich auf im Grunde ja der einzigen Position, oder auf einer der wenigen Positionen, wo wir gut besetzt sind. Und ich glaube, es gibt ja dann doch andere Positionen, weiß ich nicht, wo es halt wesentlich mehr Bedarf gäbe, ne? Also gerade wenn man halt Bamba abgibt, und auch eigentlich fast unabhängig davon, wenn das halt nicht so ist, dass man ihm das halt zutraut, würden wir uns, glaube ich, sehr, sehr glücklich schätzen, wenn wir halt noch einen richtigen Sechser bekommen würden. Ja,
Ja.
fürs rechte Mittelfeld könnte es halt irgendwie eigentlich noch jemand, also würde ich mich halt gut fühlen für den Fall, dass wir nämlich jetzt nicht weiter mit der Dreierkette spielen wollen. Da werden wir bestimmt später noch drüber reden. Für den Fall, dass wir weiter mit der Dreierkette spielen, wäre eigentlich auch noch ein weiterer Innenverteidiger vielleicht ganz gut, aber ich glaube, das sind jeweils Sachen, wo ja, man halt bei Fortuna denken würde, jo, ist halt nice to have, aber wir werden irgendwie versuchen, ohne zurechtzukommen. Aber
Ja, sag
ja,
mal,
also für mich
aber
hängt halt super, super viel an dieser Systemfrage, weil auch gerade mit der Dreierkette finde ich auch immer noch die Schienenspielerpositionen nicht gut besetzt. Und ja, also es ist irgendwie alles ein bisschen schwierig.
also vielleicht haben Sie beim offensiven Mittelfeld sich auch überlegt, was machen wir eigentlich mit Ballbesitz? Gibt es da eigentlich einen, der da was kreieren kann? Haben das Karlsruhe Gespiele gesehen und so gesagt, weiß ich nicht. Aber ja, ich glaube, was du hast jetzt so ein bisschen einen Rundschlag gemacht. Eigentlich kann Klaus Allofs fast keinen Fehler machen, wenn er noch jemanden verpflichtet, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man auf der Position noch jemanden braucht, ist einfach sehr hoch. Der kann einfach jetzt so ein bisschen. Eigentlich ist es die perfekte Klaus Allofs-Situation, muss man sagen. Weil dieses so spät und gucken, was der Markt noch hergibt, vielleicht fällt ja einer ab. Ja, der höhere Ambitionen hatte mal und jetzt irgendwie nicht zurechtkommt, das ist ja perfekt, wenn er dann halt keine Kaderplanung für braucht, sondern einfach nur den nimmt, der dann halt verfügbar ist und der halt eine gewisse Qualität mitbringt.
Ja, wobei es halt schon Positionen gibt, finde ich, wo es halt sehr, sehr wichtig wäre, wenn man da einfach eine Klarheit hat, ne? Und da würde ich jetzt besonders nochmal das defensive Mittelfeld hervorheben wollen. Es kann natürlich wirklich sein, dass Giovanni Haag jetzt mehr und mehr irgendwie dieser Spieler wird. Also ich sehe ihn ehrlicherweise irgendwie auch so von seinem Stärkenprofil immer noch eher als jemand, der halt diese gestalterische Rolle auf einer Doppel-Sechs halt irgendwie ausfüllt, auch wenn er das gegen Karlsruhe jetzt wirklich gut gemacht hat und ja gegen Magdeburg ja auch schon, aber das sind jetzt eben nur anderthalb Spiele gewesen. Dem vertraue ich noch nicht so ganz und es kommen ja vielleicht irgendwie auch nochmal andere Gegner und dafür, nee. Also ich würde mir da vielleicht noch jemanden wünschen, der noch etwas körperlicher vielleicht sogar ist und ja. der vielleicht auch noch besser ist, darin Räume zuzulaufen. Das kann natürlich ja. sein. Hm?
In jedem Fall. Ich glaube, das ja. ist halt die absolute Priorität Nummer eins bei mir.
Ja. Genau, gerade weil es ja eben auch diese unglaubliche Unsicherheit jetzt mit Marcel Sobotka gibt, ne, wo ja, glaube ich, dass die Range an verschiedenen Szenarien ja relativ groß ist. Und ich glaube sogar die Rheinische Post hat ja schon so leicht angeteasert, dass es halt sein könnte, dass es ja gar nicht mehr, dass einfach gar nicht mehr so viel Profifußball irgendwie im Körper von Marcel Sobotka drin sein könnte, einfach weil es jetzt so viele Ausfälle und immer wieder Rückschläge geworden sind und jetzt, glaube ich, wieder so eine Situation ist, wo man einfach gar nicht einschätzen kann, wie lange er ausfallen wird und das ist einfach super, super unsicher und ne, wir haben ja, glaube ich, eben auch in der Hinrunde sehr deutlich gesehen, dass eigentlich so diese Doppel-Sechs mit Johannesson oft zu instabil gewesen ist. Und die vielen Gegentore, die wir auch jetzt in der Rückrunde wieder kassiert haben, wenn Johannesson da gespielt hat, zeigen ja auch, dass das irgendwie insgesamt alles irgendwie noch nicht so richtig 100% funktioniert. Und wenn halt nicht doch nur am Bamba doch noch diesen Riesenschritt macht oder eben das Wahrscheinliche irgendwie in den letzten Tagen jetzt noch abgegeben wird, dann ist das nicht genug.
Aber auch ein fitter Marcel Sobotka ist ja eigentlich vielleicht auch nicht den Spieler, den man halt dann bräuchte. So als defensiver ja. Mittelfeldspieler. Das kann er, aber er ist ja eigentlich schon eher so einer, der mal den Ball schleppt auch und einen Raum zuläuft. Auch im Offensiven. Also, vielleicht braucht man ja, gut, es ist vielleicht auch mal so, in der zweiten Liga braucht man sich halt vielleicht schon, ne? Man braucht halt nicht mehr diese ganz klassischen Tür zu Mach 6er, wie man das halt noch so im alten 4-2-3-1 hatte, wo der eine halt wie der Kreative war und der andere der klare andere Part. Aber vielleicht täte es halt in Giovanni Arc ganz gut für die Entwicklung, ne, wenn er so einen an der Seite hätte. Und naja, ein bisschen kann das natürlich so Sobotka, aber wenn man da noch einen findet. Ne?
Ja, do it. Aber dann sind also, wir natürlich trotzdem wieder bei dieser Systemfrage, wo man sich dann eben, wo man auch überlegen muss, okay, für den Fall, dass man doch noch irgendwie wieder zur Viererkette zurückwegt, was macht man auf der rechten Seite?
Das ist eine gute Frage. Da hat man jetzt so einen Spieler abgegeben, weil er nicht ins System war. Nein. Keine Ahnung, ob uns da.
Fairerweise ja auch nicht nur deswegen, sondern
das
hat ja auch vorher schon nicht so gut funktioniert.
Ja, sehe ich auch gerade niemanden. Ich habe aber auch ehrlich gesagt keine Ahnung, ob Kvarteng das spielen kann. Ich weiß nicht.
Also von dem, was ich jetzt so gesehen habe, würde ich, also das wird ja immer gesagt, dass er das kann. Ich glaube, der wahrscheinlich kann Kvarteng in einem 4-3-3 diese Position noch ganz gut spielen und interpretiert dann das dann halt irgendwie sehr stark so, dass er halt viel in die Mitte zieht. Das macht er ja jetzt in dem System, was man jetzt spielt, ist er ja auch, glaube ich, derjenige, der da halt den rechten Schienenspieler wesentlich weniger unterstützt, als es Van Brederode gemacht hat, sondern einfach, ne, Kvarteng ist dann ja eher überall so ein bisschen unterwegs und schon irgendwie auch mehr vertikal zwischen Mittellinie und gegnerischer Strafraum. Van Brederode ist ja dann schon jemand, der gerne den Ball im Grunde erstmal an der Außenlinie bekommt auch. Aber ich glaube, so ein richtiger rechter Flügelspieler ist Kvarteng halt nicht. Aber muss man sehen, was dabei rauskommt. Ich weiß nicht, Tim, wie wäre das bei dir, wenn du eine Präferenz angeben würdest? Würdest du da auch mit der sechster Position mitgehen?
Natürlich. Also Zimbo wird's nicht sein. Sobotka ist raus. Arg sehe ich da momentan nicht. Und Bamba ist vielleicht weg am Ende der Woche und wird auch vielleicht nicht mehr die Kurve kriegen. Da sind halt ganz viele Fragezeichen hinter denen, die man vielleicht sonst auf diese Position packen würde. Und von daher, wenn man da noch irgendeinen Deal einfädeln kann, dann Alofs übernehmen sie.
Vielleicht nehmen wir das jetzt auch als Anlass und auf das Karlsruhe-Spiel zu gehen, bevor wir jetzt noch weiter im Ungefähren verlieren und irgendwie keiner genau weiß und auch niemand, also niemand damit rechnet, dass noch irgendwas passiert. Das ist ja irgendwie die Prämisse, die wir am Anfang gesagt haben. Naja, schauen wir mal. Was ich ja ganz erstaunlich finde, Lou, ist, dass du dieses Spiel quasi lange nach Abpfiff dir angeschaut hast von Anfang bis Ende in einer quasi Aufnahme. Und die Frage, ich finde es erstaunlich, dass du nicht immer zwischendurch ausgemacht hast oder zumindest zwischendurch gesagt hast, jetzt scheiße ich drauf, jetzt gucke ich auf Ergebnis, dann weiß ich wenigstens, wie das Elend hier endet.
Ich glaube, einer der Gründe war natürlich, dass ich einen sehr, sehr großen Aufwand leisten musste, um mich halt vorher nicht spoilern zu lassen. Und ich glaube, wenn ich dann irgendwann die Nerven verloren hätte, jetzt gucke ich kurz, wie das ausgeht, lohnt sich das überhaupt noch? Das hätte das halt irgendwie kaputt gemacht und ich hätte mich natürlich zusätzlich auch noch irgendwie geärgert und gleichzeitig natürlich auch sehr gefreut. Ja, ich habe es halt wirklich tatsächlich geschafft, irgendwie mir dieses Spiel halt erst dann irgendwie abends um 6 oder so anzugucken. Ich war halt vorher noch hier in Köln auf der Demo gegen die AfD und habe es mir dann halt später angeschaut und ich habe nicht ausgeschaltet. Und es hat sich dann ja letztendlich wirklich auch gelohnt. Aber davon war ja wirklich sehr, sehr lange Zeit nicht auszugehen.
Ja, als du das so erzählt hast, da habe ich einfach irgendwie so dieses Bild im Kopf gehabt, wie du kommst nach Hause, du guckst, ob der programmierte Videorekorder das mitgezeichnet hast und spulst die Videokassette zurück. Also diese Bilder hatte ich so im Kopf. Herrlich. Weil das war so die letzte Zeit, in der ich sowas, glaube ich, mal gemacht habe, weil man damals noch nicht ständig von allen Seiten gespoilert wurde und unterwegs geguckt hat, wie es ausgegangen ist. Stark.
Hattest du ein Videotape, das du quasi so als ich über damit überspiele ich alles Videotape oder
hast ja,
du
ja,
so,
ja,
ja, ja. Okay. Ja, ja. Genau. Es gab so ein paar, da hat man gesagt, nee, die, ne? Forrest Gump-Aufnahme von ProSieben, die überspiele ich. Aber hier das, ne?
Ja. Mal schön die Werbung nach vorne gespult, herrlich.
Ach. Wunderbar. Zeiten.
Ja.
Ich meine, wir können darüber jetzt so reden, weil wir müssen über die Aufstellung gar nicht so viel reden. Das war irgendwie sehr zu erwarten, dass das Gleiche passieren würde wie beim letzten Mal. Oder habt ihr was anderes erwartet?
Nee. Also.
Ich glaube auch irgendwie gerade, dass Rossmann irgendwie reinrotieren würde. Das war, glaube ich, der einzige Wechsel.
Ja.
Rossmann für Gavory, das war ja auch eigentlich schon vorher von der Presse so angekündigt worden. Und von daher glaube ich, genau das, was wir erwartet haben. Was halt blöd war, dass halt Karlsruhe etwas unerwartet gespielt hat. Ich habe ja hier angekündigt, dass halt dass Mikkel Kaufmann sich für einige Wochen verletzt hat. Das wurde auch so kommuniziert, wurde irgendwie gesagt, bla bla, Verletzung XY wird konservativ behandelt, wird einige Wochen ausfallen. Ja, hat dann auf jeden Fall gereicht, um halt 5 Tage später wieder in der Startelf zu stehen. Ja, und außerdem, was ich auch bei Karlsruhe sehr, sehr spannend fand, also die haben ja dann auch mal umgestellt und sind halt mal von ihrem bewährten 4-2-2-2 quasi auf eine Raute gegangen haben eben auch Personal im Mittelfeld nochmal getauscht, haben nämlich Robin Heusser reingebracht und das war das Startelf-Debüt und das ist jemand, den ich halt auch wirklich sehr, sehr hoch geschätzt habe. Also ich glaube, als ich hier vor der Saison gesagt habe, dass ich davon ausgehe, dass Karlsruhe mit um den Aufstieg spielen wird, hatte das damit zu tun, dass ich dachte, dass sie ein wahnsinniges Mittelfeld haben werden und vor allen Dingen Wanicek und Heusser gut zusammen die Liga aufmischen werden. Aber Heusser ist einfach immer eingewechselt worden, hat es nicht geschafft, da reinzukommen. Kommt dann gegen Fortuna endlich irgendwie Ende Januar mal in die Startelf und das klappt natürlich dann eben auch direkt hervorragend.
Ja, irgendwie waren diese ersten 30 Minuten nicht nur wegen den 2 Gegentoren sehr ernüchternd, sondern weil man halt nicht wusste auch, was will die Fortuna eigentlich, wie will die Fortuna in diesem Spiel eigentlich über ein 0-0 hinauskommen. Wenn man jetzt mal von den beiden Gegentoren sieht, hatte man einfach viel Ballbesitz, aber keine Ideen, wie man aus diesem Ballbesitz Gefahr nach vorne entwickeln möchte.
Ja, man ist ja einfach gar nicht mit dieser Raute zurechtgekommen, auf die
Ja.
man halt wahrscheinlich
Ja.
nicht vorbereitet war, weil
Ja, aber
jetzt,
dann
glaube ich,
geht
einfach
das doch mal schneller, als
18
dass man
Mal
das
einfach irgendwie
anders.
mit einer anderen Systematik aufgelaufen ist und
Ja.
vor allen Dingen eben mit diesem Angriffspressing, das Karlsruhe halt gespielt hat, ne, da ist man ja wirklich ganz, ganz lange Zeit überhaupt nicht zurechtgekommen, vor allen Dingen aber halt irgendwie nicht in den ersten 10 Minuten, ne, wo dann ja irgendwie auch das 1 zu 0 fällt. Danach wird es halt ein bisschen besser, aber ja, eigentlich erst Mitte der ersten Halbzeit schafft man es ja irgendwie so, zumindest so weit die Kontrolle zu haben, dass man da nicht irgendwie ständig Gefahr läuft, von Karlsruhe den Ballstibitz zu bekommen und ja, halt irgendwelche hochprozentigen Chancen hinten hinnehmen zu müssen.
Aber man aus dem vielen Ballbesitz, den man in diesen 30 Minuten generiert, irgendwie man hat zwei Drittel Ballbesitz, kann man sich halt nichts kaufen. Und dass man da irgendwie so relativ lange braucht, um sich dem anzupassen, also eine halbe Stunde ist halt ein Drittel des gesamten Spiels, das finde ich schon sehr bedenklich. Und ich meine, da stand es
Ja.
auch schon 2-0 dann.
Also ein bisschen was hatte das wahrscheinlich auch damit zu tun, dass Karlsruhe am Anfang echt ein ziemlich hohes Tempo gegangen ist,
Ja,
finde ich, ne?
okay.
Also die hatten einfach ständig die beiden Stürmer und den Zehner, haben sie halt vorne halt anlaufen lassen, haben irgendwie die drei Innenverteidiger damit
Ja.
zugestellt und Fortuna hatte dann ab da eigentlich überhaupt gar kein Konzept mehr, wie sie halt irgendwie noch aufbauen wollten. Das hat echt lange gedauert. So, und das ist dann irgendwie mal Haag gewesen, mal Johannesson gewesen, die sich da haben zurückfallen lassen, irgendwie zwischen die Verteidiger. Und was mir da eben auch ziemlich gefehlt hat, war dieses schöne Element von Kvartanghen, der sich ins Mittelfeld zurückfallen lässt, um da halt kurz eine Überzahl zu schaffen, wie wir das im Spiel gegen Darmstadt gesehen haben. Das habe ich mir extra halt vorher notiert, ob man das halt weiter, dass ich darauf achten wollte. Und das ist in der 29. Minute das erste Mal passiert. Also fällt eigentlich auch genau in diese Phase, wo es dann halt irgendwie etwas besser wird und ist auch danach, glaube ich, noch irgendwie ein, zwei Mal so gespielt worden, aber viel, viel weniger als vorher, also als im Spiel gegen Darmstadt.
Es liegt vermutlich auch daran, dass man so geschwommen ist, dass im Aufbau, dass Kvartanghen dachte, okay, die werden jetzt eher lange Bälle da raushauen, da muss halt jemand da sein, der halt dann auch mit nach vorne läuft. Ne? Vielleicht
Ja.
ist das irgendwie einer der Gründe, also dass er quasi nicht jemand ist, der den Spielaufbau mitgestalten kann. Kann er eh nicht, so tief kann er sich ja nicht fallen lassen, sondern der halt von einem soliden Aufbau halt dann profitiert, weil er sich dann mal fallen lassen kann, um dann Aufbauball zu kriegen, um dann halt das Spiel weiterzumachen.
Ja. Und also eine zweite Beobachtung ist also nicht nur, dass man die ganze Zeit da gegen die hoch anlaufenden Karlsruher ins Schwimmen gekommen ist, sondern teilweise, wie inkonsequent man innerhalb des eigenen Strafraums geklärt hat in der ersten halben Stunde. Das war ja schon gruselig. Also
Allgemein fand ich halt einfach
ja.
man hatte, griffig war, glaube ich, das Wort, das man kommen muss. Ich denke da immer an einen Bekannten, mit dem ich lange Fußball geguckt habe. Das war so sein Lieblingswort. Nicht ernst gemeint, aber ne, wenn die Mannschaft, für die man dann war, zurücklag, dann, da müssen griffiger werden. Ja? Und das war, glaube ich, auch was in der Pressekonferenz. Und es passt halt, ne? Weil man hat das Gefühl, die sind halt nicht dran. Und da verwundert es mich, dass Tune nach dem Spiel vielleicht auch mit dem 3 zu 2 im Rücken eigentlich fast schon zufrieden wirkte mit dieser ersten Halbzeit. Insofern, dass er ja sagte, ja gut, wir waren nicht zwei Tore schlechter. Und irgendwie ist es schwierig, das auch an einem Tordifferenz auszumachen, wie man in so einer Halbzeit halt wirkt. Aber man war halt schon schlechter. Und man braucht jetzt nicht darüber streiten, wie viele Tordifferenz man damit nur dran ketten will, das Etikett. Das war ja sehr ernüchternd einfach. Und kann man so sagen, von wegen, wir hatten dann irgendwie Kontrolle, ja, er hat den Ball, aber viel rumbekommen ist halt nicht. Und wir wissen ja, was die Fortuna mit Ball halt machen kann. Nicht so viel.
Ja, das ist genau das Problem. Also das hat man leider an dem Spiel wieder sehr gut gesehen und im Prinzip als gegnerischer Trainer würde ich jetzt auch immer sagen, ja, lass den mal den Ball, den fällt eh nichts damit ein, so.
Ja, also, wobei man ja schon auch sagen muss, also so schlecht mit Ball sind wir ja nicht, ne? Also ich meine, es ist jetzt auch nicht so, als ob wir jetzt alle Spiele halt verloren haben, aber es ist ja eigentlich seit Oktober oder zumindest irgendwann November so, dass man eigentlich in fast jedem Spiel halt mindestens 2 Tore schießen muss, um überhaupt irgendwie zu punkten und 3, um zu gewinnen. Und das haben wir ja auch sogar ab und zu mal geschafft. Es ist schon auch einfach sehr viel Qualität in der Mannschaft, sodass man auch ohne halt diesen richtig guten Plan zu haben, halt immer dafür gut ist, halt irgendwie auch zu treffen. Und das ist ja auch was Positives.
Das stimmt, aber vielleicht kommen wir da mal dazu. Also, wenn du ansprichst, dass man 3 Tore braucht, um dreifach zu punkten, dann hat man 2 gefressen und man frisst ja relativ zu Anfang in der 8. Minute ein Gegentor, wo ich halt sage, naja gut, wenn der Ball da nicht so komisch also vorher war es einfach gut gespielt von Karlsruhe, das muss man auch mal sagen. Und wenn der Ball dann nicht so komisch vom Pfosten zurückspringt, der kann ja auch in eine ganz andere Richtung springen, dann wird das vielleicht auch gar kein Gegentreffer.
Ja, aber der ganze Prozess vorher sah schon sehr nach Tor aus und das muss man ja bewerten. Ne?
Das ist
Ja,
einfach eine Riesenchance, die Kaufmann da ja beim ersten Mal schon hat. Also man kann ja wirklich sich sehr, sehr glücklich schätzen, dass er den nicht versenkt, aber das ist ja einfach ein offener Schuss von dazu irgendwie noch einem Spieler, der sehr viel Qualität hat. Also da würde ich jetzt irgendwie Glück oder Pech, würde ich da eigentlich nicht so gerne gelten lassen.
Ja, man lässt sich halt da rauslocken so ein bisschen und dann geht's halt schnell, ne? Und das ist halt eine sehr, sehr schlechte Kombination.
Ja,
Ja,
ne,
gut, aber dass
wenn.
diese Hackenvorlage halt so klappt, das ist auch einfach mal gut von Karlsruhe. So.
Ja, natürlich. Das,
Ja.
also die Qualität des Gegners ist das ja nicht abzusprechen. Das heißt aber nur, dass man da halt irgendwie ne, anders halt mit umgehen muss und sich halt. Das ist ja wie man in der Fünferkette in der ersten Halbzeit so instabil, das müssen wir vielleicht darüber diskutieren. Also beim 1-0 war es sehr, sehr eklatant.
Ja, das stimmt.
Ja, es ist halt immer so, ne? Wenn du halt rausspringst so und dann den Ball nicht gewinnst, dann hast du natürlich einfach sofort ein Problem. Und ne, man kann es natürlich immer noch besser verteidigen, aber ab da bist du natürlich dann halt irgendwie bist du dann halt wegen in dieser Situation wirklich sehr, sehr am Schwimmen und das ist dann schwer zu verteidigen.
Und dann, also klar, wir springen jetzt natürlich zum 2-0. Also das ist ja, es ist auch ein, da ist der Schuss nicht frei, aber trotzdem passiert vorher ja was, ne? Also man schafft es irgendwie nicht. Es liegt vielleicht auch am defensiven Mittelfeld, dass da irgendwie diese Defensive den Zugriff nicht hat insgesamt in dieser Phase und bei diesen beiden Toren, da darf man nicht nur die Innenverteidiger mit reinnehmen. Und klar, Hoffmann hat da halt die Beine zwischen, ne? Also der Block ist es kein freier Schuss. Der Block ist quasi da. Es kann halt, da würde ich sagen, da ist der Prozess besser. Ja, dann ist er abgefälscht und dann trotzdem drin und nicht mehr haltbar für Kastenmeier. Aber da ist
Aber
trotzdem
auch da
wieder
ist
viel falsch gelaufen. Ja.
ja, die Abstände stimmen halt einfach nicht. Also gar nicht die Abstände unbedingt jetzt zwischen den eigenen Spielern, sondern die Abstände zu den Gegnern. Also ich finde, ne, also das ist gerade mit der Griffigkeit genannt. Also
Wichtiges.
das kann man wirklich wesentlich besser verteidigen und was es irgendwie so umso ärgerlicher irgendwie auch einfach macht, finde ich, ist. Also ich glaube, wir haben ja gerade über diese Art von Spielzügen ja, auch letzte Woche sogar in der Gegnervorstellung gesprochen, ne? Also ich glaube, ich habe das ja sogar gesagt, dass der eine Spielzug, den Karlsruhe quasi auf Kurzwahltaste 1 liegen hat, ist halt den linken Halbraum zu überladen, ne? Also das Büro von Marvin Wanizek, so dass halt man da eine Überzahl schafft und ja, und das wird halt, bin ich mir sehr, sehr sicher, ne? Also wenn das hier im Podcast aufkommt, dann wird das bei der Spielvorbesprechung von Fortuna Düsseldorf bis zum Erbrechen wird da wahrscheinlich darauf hingewiesen sein ja, worden sein. Und wenn du dann in den ersten 20 Minuten halt zweimal mit diesem Sahnespielzug, den halt der Gegner hat, dieses Tor kassiert, dann hat das natürlich super viel damit zu tun, dass der Gegner einfach genau diese eine Sache auch sehr, sehr gut macht. Aber es ist halt schon auch trotzdem blöd, so weil ja, du dich wahrscheinlich genau darauf vorbereitet hast.
Ja, und das
Ja.
war also der Moment, wo ich dachte, der Lou, der hat da bestimmt aufgehört zu gucken und auf die Uhr geguckt. Aber nein, es ging noch weiter.
Ja, und danach war Fortuna kurz, musste sich kurz schütteln und dann irgendwann haben sie ja auch angefangen, mal Abschlüsse auf das Gegners Tor hinzubekommen, selbst in der ersten Halbzeit. Aber kurz danach ist ja, glaube ich, Kastenmeier nochmal so sehr unsicher unterwegs im eigenen Strafraum, also 25. Minute, da hätte es auch noch auch mit ein bisschen Pech schon 3-0 stehen können, bevor man einmal auf das Tor des Gegners geschossen hat. Dann wäre, wie man so schön sagt, der Drops auf jeden Fall gelutscht gewesen. Zum Glück kommt dann noch eine Viertelstunde, wo man so vage zumindest merkt, Fortuna will das Spiel jetzt nicht komplett abschenken. Das war, fand ich, zwar waren jetzt nicht so die zwingenden Sachen, weil es meistens aus der zweiten Reihe abgeschlossen wurde. Aber immerhin hat man noch ein paar Mal aufs Tor geschossen und dann sogar noch den Pfosten getroffen. Also ich fand schon, dass die letzten paar Minuten zwar jetzt mir nicht angedeutet haben, dass das Spiel noch komplett zu biegen ist, aber mir zumindest gezeigt haben, dass da ja, man noch lebt quasi.
Ja, und so ein, man kennt das ja aus der anderen Richtung, man weiß ja, dass so ein 2-1-Anschlusstreffer schon ja etwas bewirken kann. Genau. Ne? Vor allem, wenn er halt so halbwegs gefühlt unverdient fällt. Ne, das mag ja auch noch irgendwie ein Faktor gewesen sein. Und dann macht man das, was man in der Halbzeit, was man vorher hat versäumt, dann ja nach der Halbzeit, indem man auch vorher ein wenig gewechselt hat. Und dieses ganze Aufbaukonstrukt verändert, indem man Hoffmann rausnimmt und Pečinović reinnimmt. Da ist jedem klar, dass der Pečinović nicht in Innenverteidiger spielen wird, sondern dass man halt die Fünferkette auflöst und Hello 442 wieder spielt.
Aber war das vollkommen einfach richtig, oder?
Im Nachhinein kann ich auch sagen, aber ja.
Nein, aber in dem Moment habe ich auch gedacht, also man hat ja keinen Abschluss quasi von innerhalb des Strafraums so richtig gehabt. Man hat ja nur die Distanzschüsse gehabt. Also ja, musst du jemanden ja zusätzlich in die Box bringen. Also klar, es gab schon so eine, noch diesen Oberdorf-Kopfball.
Der war, es gab vor allem diesen Kugnacki-Abschluss da, also ich glaube 32. Minute oder so, den erwischt er halt total jämmerlich, aber das ist eigentlich ja ein offener Schuss aus dem Strafraum.
Ja, stimmt.
Dass Leute dann ein bisschen diese Phase mit den Johannesson-Distanzschüssen ein und eben diese ganze relativ gute Phase, wo Fortuna dann einfach in den letzten 10, 15 Minuten der zweiten Halbzeit einfach die Überhand hat. Da weiß ich aber wirklich nicht, ob das nicht auch einfach daran liegt, dass die Karlsruher erschöpft sind, einfach weil sie halt so ein hohes Tempo gegangen sind in den ersten 20, 25 Minuten. Dann wog es da halt irgendwie etwas mehr auf die Seite von Fortuna, einfach weil die Karlsruher nachlassen und eben nachlassen müssen. Ja. Aber man holt sich da halt eben auch die, ja, so ein bisschen das Selbstbewusstsein und das Selbstverständnis, dass halt irgendwie dieses Spiel noch nicht verloren ist. Ich glaube, Daniel Thun hat ja sogar hinterher gesagt, dass er speziell diese Phase und deswegen eigentlich auch die ganze erste Halbzeit, also fand ich auch eine gewagte These, besser fand als die zweite Hälfte, dass ihm halt nur vor allen Dingen die Strafraumbesetzung gefehlt hat. Da macht er dann ja halt wirklich was dagegen. Ich fand ehrlicherweise auch, dass eben auch die Tiefenläufe mal wieder gefehlt haben, aber das ist ja eigentlich ein ständiges Thema, bei dem wir bei Fortuna mit zu kämpfen haben.
Ja, ist auf jeden Fall interessant. Ich habe, also ich sag mal, ist ein Wechsel, den ich gut fand, aber eigentlich Thun nicht so zugetraut hätte direkt zur Halbzeit.
Dabei war er doch so zufrieden mit dieser.
Aber die Strafraumbesetzung, immerhin. Die war danach auf jeden Fall besser. Und ich muss ja da auch zustimmen. Ich war auch überrascht, dass das mal wirklich so früh eingegriffen wurde, weil das ja oft ja nicht so das Ding ist im Trainerteam, dass man halt schon so früh halt eben etwas verändern möchte. Gott sei Dank hat man es dann halt hier gemacht und eben dann auf Viererkette umgestellt, einen zweiten Stürmer gebracht und es fruchtet dann ja wirklich auch innerhalb der ersten 2 Minuten sofort.
Bevor wir darauf gehen, dass es fruchtet, sollte man jetzt generell auf Viererkette umschalten? Da können wir ja gleich am Ende des Spiels nochmal drüber reden, aber war das dann ein Fingerzeig, dass Hoffmann weichen musste? Oder seht ihr das nicht so?
Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass wir jetzt gerade an so einem Moment sind, wo halt diese sehr, sehr gute Form, die André Hoffmann in der Hinrunde hatte, dass das jetzt vielleicht so ein bisschen ausbrennt. Und dass vielleicht Jamie Siebert jetzt so langsam sich wieder zu seiner alten Form halt irgendwie heranarbeitet. Und Tim Oberdorf ist für mich halt die ganze Saison über einfach der stabilste. Den würde ich auf keinen Fall rausnehmen. Siebert ist halt wie der noch weitaus mehr Potenzial hat und gerade auch
Und
in so
halt
einem
auch schneller
Spiel,
ist.
der schneller ist, der körperlicher ist, der vor allen Dingen auch einfach mal einen Raum hinter sich halt verteidigen kann, wo du ja mit rechnen musstest, dass du halt irgendwie Konter verteidigen musst, wenn du halt anrennen willst gegen Karlsruhe. Und ja, und Oberdorf und Siebert haben halt auch einfach mehr Qualität im Passspiel. Auch wenn André Hoffmann wahrscheinlich immer noch der Spieler ist, der die beste Passquote in der ganzen zweiten Liga hat, aber wir wissen, welche Pässe das sind und welche Pässe das nicht sind.
Sollte er deine Passquote nennen, die er hatte, dieses Spiel?
Ja, das
Du wirst
kommt dann
es
auch
raten.
dazu. Ne, das käme jetzt nochmal dazu. Hoffmann hatte, glaube ich, ja auch deutlich von den Vieren nicht den besten Tag und war auch derjenige, der, glaube ich, also auch wenn das jeweils
Er hatte eine
Kollektivversagen
hundertprozentige
war.
Passquote.
Okay, ja gut, das mag sein. Ja, das spricht halt wieder genau
100%.
darauf an. Ne? Das ist halt eben diese, ne, das, da, da sind wenig progressive Pässe dabei. Hoffmann ist auch derjenige, der, ne, also auch dieses Element des Andribbelns, das man ja vielleicht auch immer mal wieder nutzen möchte, das machen auch Siebert und Oberdorf besser und einfach, wenn es jetzt rein um die Defensive geht, ne, war ja auch wenn das jeweils Kollektivversagen war bei den Gegentoren, war da, glaube ich, Hoffmann immer noch derjenige, der da jeweils am schlechtesten aussah.
Also, er ist ja, ja, ging ja auch einfach viel über die Siebert abgewandte Seite, weil, ja.
Ja, jetzt reden wir ja aber nicht mehr über Tore, die man hinten kassiert und so. Jetzt reden wir ja über Tore, die man schießt.
Ja.
Dann kontert man natürlich, weil das ist natürlich das, worauf man sich wahrscheinlich vorbereitet hatte in der Halbzeitpause, dass man 2-0 auswärts rückstehend einfach den Platz hat zum Kontern. Und
Die müssen jetzt kommen. Die müssen jetzt auch
genau,
das dritte
kannst du Druck.
spielen. Ja.
Und das ist ja nicht
Konferenz.
das einzige Mal, ne? Also das ist ja eine Sache, die ja halt auch in der zweiten Halbzeit noch mehrfach passiert,
Ja.
dass man halt Karlsruhe richtig schön kalt erwischt und da riesige Räume vorfindet. Und ja, direkt in der 47. Minute macht man es da halt richtig stark. Es gibt einen Ballgewinn. Ich glaube, Johannesson spielt den Ball dann auf Van Brederode, der den Ball noch ein bisschen treiben kann. Der schickt dann den neu eingewechselten Jenan Pejcinovic und ja, der macht halt genau das, wofür er eingewechselt wurde. Der hat diese ganz, ganz große Stärke im Torabschluss eben und den Ball davon halt links, den kann man in dem Augenblick dann, glaube ich, kaum besser setzen.
Aber tatsächlich mit diesem Konter, da ist halt auch dem guten Herrn Eichner nochmal ordentlich die Krawatte geschwollen. Der hat das auch angesprochen, wie dämlich das da eigentlich ist, dass man in so einen Konter läuft, wo man 2-0 führt. Und das können wir, glaube ich, unterstreichen.
Weil er, Zitat aus seiner Pressekonferenz, wusste, dass es dann eine wilde Maus wird.
Ja, richtig.
Also, ich muss ja sagen, ich war am Anfang sehr großer, was ist Christian Eichner, ist irgendwie ein stranger Typ, aber mittlerweile, ich kann gar nicht oft genug in den KSC spielen, nur um diese Christian Eichner Pressekonferenz mir dann zu gucken. Ja, die wilde Maus geht weiter und ja, das war dann halt auch eben jene, weil es geht ja rauf und runter danach.
Ja. Aber manchmal würde ich sagen, es gab da noch diese riesige Chance in der 63. Minute, also wilde Maus hin oder her. Ich weiß nicht, ob man an dem Tag drei Tore schießt, wenn der KSC in dem Moment in der 63. Minute das 3:1 schießt. Ich glaube, dann ist irgendwie auch so der Glaube und nicht mehr da und man ist gebrochen und da gibt es ja einen ein Kopfball von Schleusener und Florian Kastenmeier muss ich mal auszeichnen. Und hält Fortuna somit alle Türen offen, die dann auch anschließend eingerannt werden. Aber ja, ich weiß gar nicht, ob er da, ich glaube, er ist da dran, ne? Oder?
Ja, ah. So habe ich es gesehen, ne?
Ja, ja. Deshalb, also das Spiel hätte in beide Richtungen dann in der zweiten Halbzeit kippen können, aber es war einfach schön zu sehen nach den 30 ersten Minuten, dass es so ein offenes Spiel dann war. Und direkt im Anschluss an einen weiteren Schuss, den Karlsruher anbringen möchte, gibt es dann wieder so eine Konterchance. Und dieses Mal von Quarteng vorbereitet, wo im Prinzip Pejinovic vielleicht genau von dem Punkt, von dem er das 1-2 geschossen hat, wieder abziehen darf. Und leider kommt da noch ein Karlsruher dazwischen. Das wäre es ja gewesen. Pejinovic hat es zweimal an dem Tag aufs Tor geschossen. Wenn beide Dinger drin gewesen wären, das wäre schon krass gewesen. So. Ja, ist ein guter Spieler fürs Kontern. Sollte man sich nochmal merken, wenn man mal kontern will.
Ja, und diese Chance leitet dann aber auch eigentlich nochmal so einen Bruch im Spiel ein. Also ich finde eigentlich so bis zur 64., 65., wo dann, glaube ich, diese Chance ist, ist ja eigentlich Karlsruhe die Mannschaft, die halt größtenteils den Ball kontrolliert. Und Fortuna ist halt durch Konter gefährlich. Ab dem Augenblick ändert sich das dann aber. Ne? Also ab da bekommt dann Fortuna wirklich mehr Ballbesitz. Die haben ja am Ende auch wirklich unfassbare Ballbesitz Werte, ne? Also wir haben ja, glaube ich, doppelt so viel Ballbesitz wie Karlsruhe, fand ich wirklich krass. Also das habe ich während des Spiels in dieser Form nicht so empfunden, aber das kann ja wirklich auch immer mal täuschen. Allerdings, bis dann eben auch das 2-2 fällt, kann man eben aus diesem Ballbesitz, den man da hat, halt eben auch wenig kreieren. Es gibt dann in der 74. Minute, glaube ich, nochmal einen Doppelwechsel. Man bringt Zimmermann für Rossmann, einfach weil der Rossmann wahrscheinlich durch war. Und Schmidt für Quarteng, das ist auch deckungsgleicher Wechsel. Und aber so richtig was tun, richtig irgendwas ändern, tut sich dadurch halt ehrlicherweise nicht. Man braucht dann halt eben diesen etwas glücklichen Freak-Moment halt, als David Kownacki irgendwie den Kopf runternimmt und meint, in eine Traube aus vier Gegnern reintribbeln zu müssen.
Nee, weil der David Kownacki hat sich in dem Moment gedacht, geil, ich bin mal im 16er mit Ball. Und hat sich dann halt, man sah genau, was der jetzt wollte. Der ist halt quasi nur da reingehüpft in den 16er mit dem Ball, um sich dann umfallen zu lassen.
Ja.
Und deshalb habe ich auch gedacht, dass der Schiedsrichter das auf gar keinen Fall pfeift, auch wenn man sowas pfeifen kann, weil es einfach zu sehr nach, ich will, dass es jetzt genau das passiert, was jetzt hier passiert. Weil ich nämlich genau weiß, dass ich halt mit dem Kopf unten in die vier Leute reinlaufen kein Tor erzielen werde.
Ja, das war clever.
Ja, ich bin da irgendwie auch sehr, sehr, sehr unentschieden. Also es ist eigentlich wirklich in Ordnung, das zu pfeifen, finde ich, weil wenn das im Mittelfeld passiert, pfeifst du es auch. Aber es ist halt eine lustige Perversion dieses Fußballsports, dass du halt für diese Aktion, die halt einfach unfassbar ungefährlich ist, halt quasi das Äquivalent von 0,8 Expected Goals halt bekommst, was ein Elfmeter eben ist. Aber irgendwie erzwingen. Und das
an der Stelle. Aber du musst ja einfach auch reinziehen, wenn du in dem Moment, in dem Kownacki da zu Boden geht, das Bild stoppst, da stehen 6 Karlsruher in einem Umkreis von 2 Metern. Also diese Raumaufteilung ist ja auch einfach sehr selten. Und dass Kownacki das dann ausnutzt, weil irgendein Bein wird schon im Weg sein. Also ja, er wollte das genauso. Aber er hat halt auch einfach die Situation gut erfasst in dem Moment, würde ich sagen.
Er wollte es einfach mehr auch.
Aber nochmal, dann hat also man die eine Standardsituation, die natürlich meistens zum Torerfolg führt, aber ich wollte noch mal eben sagen, bis, weil man mit Ballbesitz doppelt so hoch wie der KSC so wenig kreiert hat, da waren wir ein bisschen schnell jetzt beim Elfmeter gekommen. Man hatte ja auch 8 Ecken bis dahin und die waren alle so unglaublich, ja, wenig gefährlich. Also das fand ich schon auch, wenn wir nämlich später dann noch mal sehen, dass es ja doch geht, nochmal so ein Punkt. Wer schießt denn eigentlich gute Ecken von den Spielern, die hier spielen?
Unglaublich so wenig gefährlich wie der Schuss von Kownacki bei diesem Elfmeter. Klar hat er sich den Torwart ausgeguckt und er wusste in dem Moment hoffentlich, dass der Torwart in die andere Ecke
läuft. Ja,
wenn nämlich nicht, wäre ich wahrscheinlich durch den Fernseher gesprungen und hätte ihn eine gelangt. Ja, weil, mit so viel Lässigkeit, muss man können.
Ja, aber es war ja schon klar, glaube ich, die Intention. Ne? Also das kann natürlich auch immer mal schief gehen. Aber wenn es gut geht, dann sagt man halt, es ist clever gemacht und war es ja auch. Also ja, sehr, sehr, sehr lässig, was Kognacki da im Ganzen aus dieser doch eher ungefährlichen Situation halt irgendwie dann kreiert.
Genau. Und das ist so ein bisschen der... Da ist, glaube ich, Karlsruhe richtig angenockt. Man kann es sich vorstellen. Und dann sind es nur noch 10 Minuten zu gehen. Ein bisschen drauf. Und da ist die Fortuna deutlich näher an dem Sieg, der unverhofft kommt, als das Karlsruhe am Wiederaufrappeln.
Ja, vor allen Dingen der eingewechselte Herr Schmidt hat ja dann noch die eine oder andere Chance, eigentlich auch zweimal dieselbe Chance, an derselben Stelle. Ja. Ich glaube, die erste ist auch nochmal wesentlich gefährlicher, so rund um die 85. oder so dürfte das sein, dass da irgendwie so eine Flanke von links, glaube ich, reinkommt und Schmidt eigentlich aus 4 Metern, also der ist bestimmt nicht einfach zu nehmen, aber der steht schon sehr frei vor wenige Meter vor dem gegnerischen Tor und säbelt dann halt so ein bisschen unter den Ball. Also mit Sicherheit irgendwie auch die größte Chance, die es dann halt wie in dem restlichen Spiel noch gibt. Aber von Karlsruhe kommt da zu dem Zeitpunkt eigentlich wirklich nichts mehr. Und auch wenn es jetzt, glaube ich, nicht so ist, dass man sagen kann, dass es völlig klar ist, dass Fortuna dieses Spiel noch gewinnen wird, kann man, glaube ich, schon sagen, dass es sich gerade irgendwie mit diesen letzten Minuten das irgendwie noch ein bisschen verdienen.
Ja, und vor allem, ich möchte jetzt Tim die Ankündigung des Wechsels auch nicht wegnehmen, weil ich habe schon gemerkt, was er gemacht hat, indem er auf die schlechten Ecken hingewiesen hat, um gleich quasi, ne, diese Vorlage auch zu veredeln.
Ja, also 90. Minute, Shinta Appelkamp kommt für Myron von Brederode und Joshua Kwasi noch für Lundahl. Da würde jetzt der geneigte Karlsruher Fan denken, okay, da will jetzt Daniel Thun auch noch ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen. Vielleicht ist er doch zufrieden mit dem 2:2, aber wir hatten ja eben gesagt, Karlsruhe wirkte angenockt. Und uns als Fortuna-Fan war natürlich klar, nach all den Ecken, die bisher nicht gekommen sind, was Daniel Thun da im Schilde führte. Und zum Glück hat man noch einen Eckball bekommen. Und den serviert dann Shinta Appelkamp maßgenau auf den Schädel von David Kownacki, der natürlich auch sträflich freigelassen wird, aber trotzdem auch eine maßgenaue Ecke. Die sind vorher alle so schlecht gekommen, da hätte der noch so frei stehen können. Ich glaube, da wäre der Ball nicht hingekommen. Und es steht 3:2.
Also wirklich, man muss sich ja wirklich auch nochmal diese kneifen. Flugkurve von der Ecke angucken. Ne? Also ich finde, man sieht es ja wirklich so deutlich, wenn man sich anschaut, wie diese Ecke halt reinfliegt. Ne? Also erstens die Schärfe dieser Ecke hat, aber vor allen Dingen diese Flugkurve, diese wunderschöne Bananenförmigkeit, das hat nichts mit diesen Ecken zu tun, die vorher, glaube ich, vor allen Dingen von Giovanni Haag auch in den letzten Wochen und auch gegen Karlsruhe getreten wurden. Die da einfach eher so reingechippt werden. So, das sind Welten, die dazwischen liegen. Das ist so eine krasse Qualität halt, dass halt eben dann auch, dass halt Appelkamp dann, auch wenn er wirklich nur sehr, sehr wenige Minuten oder Sekunden sogar nur bekommt in diesem Spiel, aber als er sie dann bekommt, eben dann damit das Spiel entscheidet, weil man kann das wirklich, glaube ich, nicht genug hervorheben, wie wichtig halt eben diese Eckenqualität dafür ist, dass dieses Tor fällt. Und was halt eben auch nochmal hervorzuheben ist, was ich auch sehr, sehr witzig finde, ist, dass ja Quashi ja eigentlich gar nicht eingewechselt werden sollte, sondern eigentlich Vincent Vermey bereitstand und wie es zu vermuten war und wie, glaube ich, dann auch nach dem Spiel auch bestätigt wurde, sollte, weil man ja das System eigentlich nicht ändern wollte, eben besagter David Kownacki das Spielfeld verlassen. Aber während dieser Wechsel eben vorbereitet wird, setzt sich dann, glaube ich, Lundahl irgendwo auf die Erde und sagt, dass es für ihn nicht mehr weitergeht. Also muss man dann gezwungenermaßen Quashi einwechseln, Kownacki bleibt drauf und köpft dann halt nur wenige Sekunden später das Siegtor. Und ich finde es besonders lustig, weil ja schon letzte Woche, als Fortuna das 2:0 gemacht hat in der Person von Giovanni Hake, wurde gerade sein Wechsel vorbereitet und dann eben auch kurzes, also ne, eine Minute nach seinem Tor, glaube ich, umgesetzt. Und ich bin mir auch relativ sicher, weiß jetzt aber nicht mehr, wann das war, was muss auch ein Heimspiel gewesen sein, dass das diese Saison schon mal der Fall gewesen ist, weil ich mich schon bei Giovanni Hakes Tor so drüber amüsiert habe. Dass das eine Wiederholung dargestellt hat, dass irgendwie ein Spieler gerade als herausgenommen werden sollte, dann eben schnell noch getroffen hat. Also es bringt vielleicht, also vielleicht erinnert sich noch jemand daran, der hier gerade zuhört, dann könnt ihr uns gerne darauf hinweisen, aber vielleicht insgesamt eine gute Maßnahme im Trainerteam, den Spielern vielleicht manchmal noch ein bisschen mehr Druck zu machen, lange Beine zu machen.
Ja, also kurz hatte ich ja noch gedacht, der von hinten heranfliegende Jamil Siebert hätte da zu sehr unseren ehemaligen Spieler Robin Bormuth umgeschubst, aber der wurde selber von seinem Spieler geschubst und deshalb diese Ekstase im Stadion wäre wahrscheinlich auch überschattet gewesen von dem, was man da so gesehen hatte. Also so richtig habe ich erst, als der Schiedsrichter dann auf den Mittelkreis gezeigt hat, dem Braten getraut. Und das war natürlich dann schon sehr überraschend. Also wenn man meine Haltung zur Halbzeit gelesen hat in unserem Chat, wo ich auch schon über den Trainer laut nachgedacht habe, habe ich nicht für möglich gehalten, was in der zweiten Halbzeit passiert ist.
Also bei diesem 3-2, also ja, war mal wieder Wardor. Also man hat in der ersten Einstellung eigentlich schon gesehen, dass Siebert da reingeschubst worden ist. Man weiß aber beim VAR natürlich trotzdem nicht, ob die jetzt nicht irgendeinen Scheiße da finden. Ne? Jetzt braucht man da gar nicht lange, ne? Das Misstrauen gegenüber diesem Entscheidern ist ja auch sehr groß. Ja, was machen wir jetzt aus diesem 3-2? Es sind drei Punkte, die sind ganz gut. Wem sagt man das? Die sind auch wichtig. Aber. Ja, schon noch ein paar Mängel festzustellen, würde ich mal sagen. Also man kann, glaube ich, aus diesem 3-2 nicht sagen, dass die Fortuna jetzt irgendwie safe zurück im Aufstiegsrennen ist, sondern nur, weil halt alle anderen vielleicht etwas Punkte liegen lassen, aber das tun sie ja auch nicht mal gerade, ne? Also die ersten beiden Plätze sind ja jetzt schon 4 Punkte weg. Der HSV, der mit irgendwie 0, 6 Expected Goals, 3 Tore gemacht hat gegen den Hertha aus Berlin. Das war ein absurdes Spiel. Und der FC aus Köln auch. Aber gut, das ist jetzt. Aber was macht man mit dem, was ist euer Gefühl im Hinblick auf das Spiel und die Schwierigkeiten, die es vielleicht auch gab und das große Ganze?
Also zwei Dinge würde ich darauf antworten. Also zum einen, man muss, glaube ich, probieren, in den nächsten Wochen sein System zu finden. Also sich bewusst, glaube ich, entscheiden.
Jetzt.
Ja, doch, ich finde, weil, also in der Winterpause hat Thune irgendwie häufig gesagt, ja, wir spielen jetzt, hat er ja, glaube ich, in seinem Interview zur Winterpause hat er gesagt, wir haben zwei Testspiele gemacht, eins bewusst mit Dreier, eins mit Viererkette, weil unsere Spieler können beides spielen.
Oder auch nicht, ja.
Oder auch nicht, genau.
Ja.
Und Das hängt natürlich auch dann maßgeblich davon, damit zusammen, was für einen Kader man dann ab Freitag oder ich glaube bis Montag ist diesmal das Transferfenster noch offen. Ich meine, der Deadline Day ist am Montag, können wir nächste Woche noch live tickern. Naja, aber letztlich sollte man es ja eigentlich andersrum machen. Ne? Man sollte sich jetzt irgendwie sagen, was ist unser 1A und zumindest so 1A und 1B-System und danach ausrichten, wo man noch einen Spieler verpflichtet, aber ich meine, Sechser kann sowieso nicht schaden. Das so das eine, dass man gemerkt hat, irgendwie durch diese Umstellung auf zwei Stürmer ist noch mal einiges ins Rollen gekommen. Ja, das andere ist, ja, ich sehe das auch nicht so, also dass da jetzt irgendwie durch diese drei Tore, die man da in einer Halbzeit geschossen hat, dass das irgendwie so ein Spiel war, wo man sagt, ach, das war jetzt der Brustlöser, der Knotenlöser, sondern mehr als in jeder anderen Saison schaue ich momentan von Spiel zu Spiel.
Jo, du sagst es. Also, das ist nämlich das Problem. Man kann da nichts rausziehen und das ist ja auch das Unbehagen, das es damit einhergeht. Also, da ist ja am Ende schon ein bisschen was gut gelaufen, dass es 3 zu 2 stand. Ich fand das zum Teil irgendwie nicht so berauschend, dieses Spiel. Am Ende sehr berauschend, aber da sind sehr viele Fragen, die sich mir stellen. Gerade, dass man halt immer noch keine Stabilität hat. Das ist das A und O und ohne das brauchst du eigentlich. Ne?
Ja,
Ja,
und
das
dass
ist
man
genau
gegen
das,
das
was ich
hohe
halt auch denke.
Pressen, wie man gegen das hohe Pressen in der ersten Halbzeit aussah und ja, wie man eigentlich gedenkt, ohne Shinta Appelkamp gefährliche Standards zu schießen. Auch eine große Baustelle.
Ja, aber ich glaube wirklich, dass das Thema Stabilität ist für mich auch das Allerwichtigste, weil wenn man keine Stabilität hat, dann wird man langfristig schon gar nicht, aber auch mittelfristig in diesem Aufstiegskampf einfach nicht mehr mit dabei bleiben. Also so schön es jetzt war, dass wir endlich mal ein Spiel gewonnen haben, muss ich sagen, hat eigentlich dieses Spiel mich noch weiter davon überzeugt, dass die Fortuna halt mit den oberen Tabellenplätzen nichts zu tun haben wird. Es sei denn, es findet jetzt noch mal ja, quasi nochmal eine Neugeburt der Fortuna statt. Also, das heißt, man schafft es irgendwie, sich nochmal neu zu erfinden. Aber so wie man im Augenblick spielt, das ist ja wirklich eigentlich, dass man immer davon ausgehen kann, wenn wir irgendwas holen wollen, müssen wir drei Tore schießen, weil wir immer zwei Gegentore bekommen oder auf jeden Fall immer so instabil sind, dass wir zwei Gegentore bekommen könnten, sollten, wie auch immer. Das sind nicht die Mannschaften, die oben dabei bleiben. Und es sind eben sehr, sehr viele Mannschaften da oben drin. Das macht es erstmal schwierig. Und dann sind eben noch die wahrscheinlich personell mit am bestbesetzten Köln und Hamburg jetzt eben schon 4 Punkte weg. Und ich würde jetzt eigentlich jede Wette eingehen, dass wir diese Saison nicht mehr auf diesen ersten beiden Tabellenplätzen stehen können. Und es kann natürlich irgendwie in einer sehr, sehr glücklichen Fügung dazu kommen, dass man vielleicht dann irgendwie nochmal um Platz 3 mitspielt. Sehe ich auch nicht kommen, dass wir da am Ende draufstehen werden, aber selbst wenn, wissen wir ja auch alle, was das bedeutet und was es halt eben im Normalfall nicht bedeutet. Von daher, ja, also ich bin einfach sehr, sehr skeptisch, einfach weil halt quasi noch zwei Entwicklungsschritte kommen müssen, ne? Also irgendwie erstmal muss man es irgendwie schaffen, ein großes Stück stabiler zu werden, damit man irgendwie auch mal mit wenigen Toren ein Spiel gewinnen kann. Und dann musst du halt so gut in dem werden, was du da halt Woche für Woche auf den Platz bringst, dass du halt mal eine Serie starten kannst. Weil wir wissen alle, wie wichtig das ist, dass in dieser ausgeglichenen Liga halt irgendwann mal eine Serie zu starten. Und da sehe ich uns halt überhaupt nicht.
Ja, aber Lud, was du anscheinend dann nicht siehst, ist, dass die Fortuna auf dem Papier 4 Punkte Rückstand hat gegen die ersten und zweiten und auch ein bisschen Rückstand hat gegenüber, ne, den dahinterliegenden. Aber man spielt ja auch noch bei denen. Man hat ja keine Heimspiele mehr gegen die. Also, ja, ist man
Ja,
quasi fast schon dran an den oberen
klar,
Plätzen.
wenn du weiter auswärts deine Hausaufgaben machst und zu Hause guckst, was du gehst, so, dann kann das natürlich irgendwie noch weit gehen. Aber es funktioniert halt, es steht und fällt halt alles damit, dass du jetzt halt deine drei nächsten Auswärtsspiele in Hannover, in Köln und in Hamburg gewinnst. So. Also wenn du das tust, dann ist ja sogar fast, also dann ist natürlich nicht egal, was du zu Hause machst, aber dann ist halt zu Hause der Bonus. Dann können wir auch hier gerne in ein paar Wochen nochmal sprechen. Aber erstmal musst du halt diese drei Auswärtsspiele gewinnen.
Ja, ich würd
Die
gerne
schon
mal wieder
entspannt.
zu Null spielen. Das wäre doch mal ein Anfang. Allerdings, ob da der SV Ulm jetzt gerade der richtige Gegner ist, der jetzt gerade am Wochenende fünffach getroffen hat, dazu kannst du uns bestimmt was erzählen.
Ja, bin ich auch sehr, sehr gespannt. Also das wäre im Grunde genommen auch irgendwie mein Nummer eins Wunsch, den ich mir für dieses Spiel aufgeschrieben hätte, neben dem gerne gewinnen, wäre, dass man es vielleicht auch einfach schafft gegen so einen Gegner, der schon auch Qualität natürlich hat, aber ja auch nicht ganz zu Unrecht da unten drin steht, dass man da vielleicht sogar es schafft, irgendwie zu null zu gewinnen oder wenigstens nur ein Gegentor zu kassieren. Also auch das wäre in der augenblicklichen Situation fast schon ein Schritt nach vorne. Ja, und dann müssen wir uns natürlich fragen, was ist mit denn, welcher SSV Ulm wird bei uns aufschlagen? Du hast schon gesagt, die haben jetzt gerade am Wochenende 5:1 gewonnen. Allerdings gegen Jahn Regensburg, die haben ja schon häufiger nachgewiesen, auch wenn die jetzt, glaube ich, im Winter nochmal viel verändert haben, dass sie doch häufig am Wochenende dann halt irgendwie nicht die Qualität der anderen Mannschaften in der Liga haben. Und die Ulmer kamen auch in dieses Spiel jetzt nicht mit dem allergrößten Selbstbewusstsein rein, hatten vorher 11 Spiele ohne Sieg, also jetzt den ersten Sieg nach 11 Spielen wieder geholt. Auch wenn da sehr, sehr viele Unentschieden dabei waren, was dann irgendwie auch zu dem lustigen Umstand führt, dass man eigentlich schon sagen kann, dass die Fortuna und der SSV Ulm sich gerade auf Augenhöhe treffen. Auch wenn die Ulmer auf Platz 16 stehen. Beide Teams haben nämlich in den letzten 10 Spielen 10 Punkte geholt. Wie gesagt, Ulm hatte 11 Spiele ohne Sieg bis letztes Wochenende. Also seit Mitte Oktober sind die beiden Teams absolut auf Augenhöhe. Und Fortuna hat mit 10 Punkten gerade mal 2 Pünktchen mehr zu Hause geholt, als Ulm immer mit 8 Punkten auswärts geholt hat. Also ja, also man kann eigentlich nicht so wirklich davon sprechen, dass man da als klarer Favorit reingeht. Tut man aber natürlich eben doch. Ja, was auch ganz spannend ist, für den Fall, dass sich Daniel Thun dazu entscheiden sollte, das System nicht zu verändern, würden wir wahrscheinlich mal wieder das sehen, was wir deutlich häufig auch gesehen haben, wenn Daniel Thun sich was überlegt, nämlich dass die gegnerische Mannschaft gespiegelt wird. Die Ulmer spielen auch eigentlich die ganze Saison schon ein 3-4-2-1-System. Sind dabei sehr, sehr laufintensiv. Also es ist eine der Mannschaften, die am meisten Kilometer machen, die machen auch mit am meisten intensive Läufe. Da sind sie auch sehr, sehr weit oben. Also da kann man ja immer ganz gut dran ablesen, dass eine Mannschaft sehr, sehr viel Wert auf ein gut funktionierendes Pressing legt. Anfang der Saison hat man noch ziemlich ähnlich gespielt, wie man das letztes Jahr in der dritten Liga gemacht hat, mit im Verhältnis für einen Aufsteiger ziemlich viel Ballbesitz und einem sehr hohen Pressing, einem sehr hohen Anlaufen. Aber als dann zunehmend die Ergebnisse ausgeblieben sind, ist man dann jetzt doch ein bisschen mehr zu dem zurückgegangen, zu spielen wie ein normaler Aufsteiger, der im Abstiegskampf feststeckt, nämlich ja, dass man eben einfach einen sehr, sehr hohen Umschaltfokus hat, immer noch ein sehr gutes, aggressives Pressing spielt, aber das dann halt in den meisten Fällen erst in der eigenen Hälfte auslöst oder in Richtung der Mittellinie. Aber man ist eben immer noch sehr, sehr gut darin, diese Ballgewinne zu forcieren. Da sind die Ulmer wirklich sehr stark drin, das im Ligavergleich gewinnen sie sehr viele Bälle. Und dann können sie eben umschalten, müssen aber nicht mehr wie vorher eben diese großen Räume verteidigen. Ja, also wenn diese Bälle eben gewonnen werden, ist es quasi der Bilderbuchspielzug, den die Ulmer am liebsten spielen wollen. Ballgewinn irgendwo kurz hinter der Mittellinie, dann geht der Ball raus auf den Unterschiedsspieler, den die Ulmer haben mit Maurice Krattenmacher, der dann meistens in der Lage ist, gegen in so einer dynamischen Umschaltsituation gegen zwei oder auch mal gegen drei Leute am Ball zu bleiben und dann halt eben den einen Pass in die Tiefe zu spielen, nachdem dann der Abschluss kommt oder nachdem vielleicht nochmal irgendwie in den 5-Meter-Raum quergelegt wird. Aber man möchte eben sehr, sehr direkt spielen und innerhalb kürzester Zeit abschließen im Normalfall. Gibt natürlich auch, ne, wie bei allen Mannschaften in der Liga, man hat, glaube ich, irgendwie sowas wie 44-45% Ballbesitz. Man hat natürlich auch Ballbesitzphasen, aber im Vergleich eben mittlerweile viel, viel weniger als noch am Anfang. Und die meisten Tore fallen halt eben durch solche solche Umschaltsituationen im Normalfall. Ich habe Maurice Krattenmacher schon angesprochen. Kommt aus der Akademie von Unterhaching. Die haben jetzt seit neuestem eine Kooperation mit Bayern München und geben dann, glaube ich, immer sehr, sehr schnell die Spieler wieder zu Bayern ab, sollen die dann wieder zurück ausleihen zu Unterhaching. Bei Maurice Krattenmacher ging jetzt aber die Entwicklung so schnell, dass man ihn dann doch in die zweite Liga ausleihen wollte. Geht also nach der Saison vermutlich wieder zu Bayern München zurück. Und ist, wie schon angesprochen, mit Abstand der beste Spieler, den die Ulmer in ihrem Kader haben. Der spielt auf einer von diesen beiden Halbraum-Zehner-Positionen. Auf den kann man wirklich auf den könnt ihr wirklich achten. Beidfüßig, sehr, sehr, sehr kreativ. Und er hat eben jetzt auch einen neuen kongenialen Partner dazu bekommen im Winter. Mit Oliver Batista Meyer bin ich sehr gespannt, ob der überhaupt spielen wird. Es könnte auch sein, dass man vielleicht noch einen Spieler dahinstellt, der noch gegen den Ball ein bisschen besser ist. Gegen Regensburg hat er jetzt gespielt. Also könnte aber, ne, wie gesagt, auch sein, dass er vielleicht irgendwie erst eingewechselt wird. Und die beiden sind beide sehr, sehr stark im Abschluss selber, aber sollen eben auch vor allen Dingen den Stoßstürmer Teladovic in Szene setzen. Der hat jetzt am Wochenende 4 Tore erzielt und kommt damit jetzt mittlerweile auch schon auf 9 Saisontore. Damit halt auch mehr als jeder bei Fortuna schon auf dem Konto hat. Also man sieht, man muss sich auf jeden Fall auch vor der Offensive der Ulmer in Acht nehmen. Was wir trotzdem auch schon mal auf dem Schirm haben sollten für das Spiel ist, dass jetzt, je länger die Saison dauert, immer mehr die Gefahr besteht, dass es halt Gelbsperren geben wird. Ich glaube, wenn wir jetzt mal die ausklammern, die verletzt sind, ich glaube, bei Cello ist das der Fall, sind das jetzt im Augenblick schon wieder Giovanni Haag, Lundahl und Johannesson, die mit einer Gelbsperre bedroht sind. Und gerade weil jetzt da diese ganzen Spitzenspiele ins Haus stehen, wäre es natürlich gut. Haag und
Johannesson fallen parallel.
Hatte ich mir auch überlegt, wenn Haag und Johannesson ausfallen gegen, weiß ich nicht, Hannover, Köln oder Hamburg oder so, könnte das auf jeden Fall ein ungemütliches Spiel werden. Aber das ist das sind natürlich alles noch ungelegte Eier. Jetzt natürlich die große Frage an euch, was traut ihr der Fortuna zu und in welchem System tut ihr das?
Ja. Oh. Also erstmal, bevor wir auf die taktische Ausrichtung und alles eingehen, ist es dann Anfang Februar am Samstag. Das sind ja immer auch so Spiele, die ich dann auch gerne mitnehme, weil ich da immer ein paar Tage am Stück frei habe. Freue mich also, im Stadion zu sein. Ähnlich habe ich mich letztes Jahr auf den vermeintlichen Pflichtsieg gegen Elversberg gefreut. Das ging ja dann 1-1 aus. Ich bin irgendwie, ich tippe irgendwie, ich habe so ein Unentschieden-Gefühl, auch weil Ulm ja so ein Unentschieden-Lauf hat, wie du eben uns gesagt hast. Wie man es besser machen kann als Unentschieden, wie man dafür aufstellen muss. Also ich würde einfach mal überlegen, ob man so, wie man in der zweiten Halbzeit aufgehört hat, gegen Karlsruhe nicht doch mal mit einer Viererkette anfängt.
Ist das, was June gesagt hat, nur Gerede? Nach dem Spiel? Oder hat er echt was gesehen in dieser ersten Halbzeit? Weil dann macht er als alter Tune natürlich keine Experimente.
Ja, das war das Ablenkungsmanöver für die Ulmer Spatzen.
Ja, natürlich, der Tune denkt schon 3 Spieler voraus.
Ich muss sagen,
das gerade wirklich schwer.
Dieses 1:1 gegen Elversberg, da letztes Jahr, an das ich mich gerade erinnert habe, war natürlich auch der Auftakt zu der ungeschlagenen Serie, ne? Also, das will ich nicht hier verschweigen. Aber ich sehe das natürlich nicht, dass wir jetzt ab dem Karlsruhe-Spiel oder, naja, ab dem Darmstadt-Spiel hier durch die Liga marschieren. Ich würde halt einfach gerne Pejinovic von Anfang an einfach mal ausprobieren. Mit Kovnatski zusammen.
Na, dann hast du das System ja schon.
Genau. Aber das ist der Grund, warum ich...
Oder du machst halt ein 5-3-2. Da wäre es in die 3.
Ja. Oh.
Also. Kannst natürlich Quarteng dann da und das wäre natürlich schon...
Wäre auch eine Möglichkeit.
Johannes an Quarteng oder hinten Haag alleine.
Ja.
Oh.
Dann würde von Bredo-Rode würde es rausnehmen.
Boah, nee, ich will eigentlich nicht. Aber
ja.
Das ist jetzt nur das.
Ja. Also, ja, ich meine, die Mannschaft kann problemlos umstellen während des Spiels.
Mhm.
Ja, das wissen wir ja mittlerweile. Von daher kann man doch mal andersrum anfangen. Man kann ja immer noch umstellen.
Aber Lu, deine 5 Cent zum Spiel?
Ja, also ich meine, Tim hat irgendwie das, was ich mir am Ende vom Ergebnis erwarte, schon ganz gut vorweggenommen. Unentschieden Gefühl, yo, absolut. Und da ich ja auch schon weiß, wie viele Gegentore wir kassieren werden, nämlich 2 Minimum, aber ich glaube auch nicht, dass wir mehr kassieren werden, werde ich auf jeden Fall 2-2 tippen. Und und da ich eigentlich auch davon ausgehe, dass man jetzt nicht wieder alles umwerfen wird, auch wenn es wirklich genug Gründe dafür gibt, weil wir einfach mit der Dreierkette, mit der einen Braunschweiger Ausnahme, ich glaube, ich weise da wirklich jede Woche drauf hin, aber es war eben nur eine Ausnahme, haben wir kein gutes Spiel gemacht, also vor allem kein stabiles Spiel halt hinbekommen bisher, deswegen könnte man wirklich über einen Wechsel nachdenken. Ich glaube, dass man es noch einmal mit der Dreierkette versuchen wird und von daher wird man wahrscheinlich wieder zur Pause 1-0-2 aufholen müssen.
Yay.
Und das auch schaffen.
Frage ist nur, wie? 2-2 ist ja auch schon einholen, ja. Ohne überholen.
Genau, das so, ja. So wird es kommen. Das ist meine Voraussage.
Okay, jetzt warte. Gut. Dann schauen wir mal, ob das so wird. Und ich freue mich drauf, das in einer Woche mit euch besprechen zu können.
Jo.
Sehr schön. Bis nächste
und
Woche.
Und dann parallel zum Deadline-Day-Ticker.
Ich muss ja mal ein Serie A-Spiel gucken, parallel noch. Bei Genua okay. Gegen Monster steht es übrigens 0-0, aber Genua hat auch schon 11 Meter verschossen. Falls du es wissen
wolltest. Ja. Ne? Ja, dann wirst du drei Screens brauchen.
Ja. Wer ist Trainer bei Genua? Sorry für das Ende, das noch nicht Ende ist. Wer ist Trainer bei Genua?
Keine Ahnung.
Wahrscheinlich sowas wie Paolo Maldini oder Alessandro Nesta.
Nein, der Maldini-Sohn spielt bei Monster im Sturm. Also nicht so falsch. Patrick Vieira ist der.
Ja.
Okay. Also, auf gut.
Okay. Bis dann. Genau, auf nächste Woche. Also,
Serie
Transfer
Anius.
Und Serie Anius.
Bis dann. Ciao.
Ciao.